Und Vollzeit bei Gründern heißt nicht 40 Stunden, sondern eben sozusagen selbst und ständig an der Idee gearbeitet. Und so tiefer wir gingen, umso mehr Potenzial haben wir gesehen.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Matthias Trenkwalder. Die Frage, die heute im Zentrum steht, ist einfach und groß zugleich. Wie wird aus einer Idee ein Unternehmen? Und das kann Matthias Trenkwalder sehr gut beantworten, denn er hat verschiedene Seiten kennengelernt und hat bereits zweimal einen Exit von seinem Unternehmen miterlebt. Ein Unternehmen, wo er auch heute noch als CEO tätig ist, ist Raidboard. Das hat er mitbegründet und das war eigentlich ein Projekt aus der Studienzeit und ist eine Plattform für Revenue Management. Und wir sprechen in diesem Gespräch über Hotelbetriebe, über die lange Durststrecke am Anfang, über Glück und Ausdauer, über KI in der Hotellerie und über den Moment, in dem aus einer Idee ein Unternehmen wird. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Matthias Trenkwalder. Wie wird aus einer Idee ein Unternehmen, Matthias?
Jung und wild, glaube ich, beschreibt es ziemlich gut. Wo wir gestartet sind, waren wir relativ frisch aus der Unizeit draußen, haben im Prinzip verschiedene Problemfälle in der Hotellerie analysiert, mit potenziellen Kunden, mit Hoteliers eben gesprochen, haben dann Schritt für Schritt über die Gespräche erkannt, dass es Potenzial im Bereich Pricing gibt. Das heißt im Prinzip, wir haben die Idee gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet. Insbesondere eben in der Ferienhotellerie war es seinerzeit 2015 noch so, dass vorwiegend saisonale Preislisten angeboten wurden. Wir haben uns dann den Markt angeschaut, eben Marktanalysen gemacht, gesehen, okay, das Thema ist eigentlich schon Standard bei Hotelketten und in größeren Hotels. Es gibt auch in den USA erste Startups in die Richtung, die das Thema in die eigentümergeführte Hotellerie bringen möchten. Und wir sahen dann eine riesen Marktchance im Ferientourismus in Gesamteuropa und sind dann Schritt für Schritt in das Thema reingewachsen.
Das heißt, ihr habt einfach zuerst gefragt und dann habt geschaut, welche Lösung können wir anbieten. Aber ihr wart ja beide keine Techniker, oder?
Richtig, das war auch sicher im ersten Jahr eine riesen Herausforderung. Wir sind schon mit der Feststellung in die Gespräche rein, dass die eigentümergeführte Hotellerie im Alpenraum im Bereich Digitalisierung noch erhebliches Potenzial nach vorne hat. Aber genau auf das Thema Revenue Management Pricing sind wir dann wirklich bei tieferen Gesprächen, tieferer Analyse reingekommen. Weil ganz zum Start war eigentlich die Idee, die gesamte Wertschöpfung oder die gesamte Softwarearchitektur umsatzmäßig abzudecken. Die Idee kam wahrscheinlich daher, dass wir keine Techniker waren und auch sehr jung waren und etwas blauäugig, was vielleicht auch wichtig ist. Und dann in Gesprächen mit IT-Firmen haben wir festgestellt, okay, das ist ein zu großer Brocken, alles zu machen und haben uns dann voll ins Thema Revenue Management gestürzt. Zu Beginn waren wir tatsächlich zwei Gründer ohne IT-Hintergrund. Wir haben dann nach einigen Monaten, wo wir gemerkt haben, da gibt es Potenzial, mit einer Agentur zusammengearbeitet, die uns geholfen hat, zumindest einen ersten Dummy zu bauen, den wir Kunden zeigen konnten und mit einem Freelancer zusammenzuarbeiten, einem ehemaligen Freund, der IT-Background hat, der uns zumindest geholfen hat, mit ersten Hotelprogrammen auf technischem Level zu sprechen. Und unser CTO ist dann tatsächlich nach ungefähr 15 Monaten dazugekommen, wo wir dann endlich komplett waren im Team.
Wenn du sagst, ihr wart keine Techniker, ihr seid hin zu einer Agentur, dann hat sie schon sehr an die Idee geglaubt, oder? Weil ansonsten macht man es wahrscheinlich eher nicht.
Richtig, definitiv. Also wir haben eigentlich relativ schnell beide Vollzeit gearbeitet und Vollzeit bei Gründern heißt nicht 40 Stunden, sondern eben sozusagen selbst und ständig an der Idee gearbeitet. Und so tiefer wir gingen, umso mehr Potenzial haben wir gesehen. Die Hürden haben wir dann auch erst später mitbekommen, also die wirklich schwierigen technischen Hürden im Thema. Ich glaube auch sogar im Nachgang, das ist gar nicht schlecht gewesen, weil man sozusagen auch mit diesem Spirit reingegangen ist ins Thema und dann einiges an Pionierarbeit technisch auch leisten musste, um eben diese IT-Infrastruktur zu schaffen, um überhaupt Revenue Management zu ermöglichen, weil es auch bei vielen Hotelprogrammen keinen Need gab vom Kunden, gab es auch keine technische Infrastruktur, sprich Schnittstellen, und das Preissetup war nicht für das gedacht. Und da haben dann beide Seiten, Rateboard und eben die Hotelprogramme, mithelfen müssen, das überhaupt dem Kunden zu ermöglichen.
Es gibt ja meistens so zwei Bewegungen im Markt, diesen Push und diesen Pull. Also entweder man muss die Lösung in den Markt drücken oder man wird in den Markt gezogen. Wie war es bei euch? Klingt eher nach Push, zumindest derzeit.
Ja, definitiv. Okay. Also das war eigentlich rund 4 Jahre Push, würde ich sagen. Und danach ist der Markt richtig gekommen.
Weil dann die Hotels verstanden haben, die Ferienhotellerie, was für Mehrwert eigentlich dahinter steht.
Genau, richtig, weil im Prinzip die Ferienhotellerie bei uns extrem vernetzt ist. Das ist auch ein Katalysator für unser Wachstum gewesen. Das bedeutet, wenn es bei 3, 4 Hoteliers im Ort funktioniert, dann werden es relativ schnell 20 und 30 Kunden, weil eben sozusagen die Hotellerie so dick, dass man sich extrem austauscht, sich sehr partnerschaftlich weiterhilft. Und eben sozusagen die Branche extrem verzahnt ist zwischen Beratern, Hoteliers, Tourismusverbänden, IT-Partnern. Und wenn was funktioniert, wird es stark weiterempfohlen. Und das dauert natürlich, bis man auf dem Level ist. Aber jetzt merken wir, dass sehr, sehr viel eben inbound reinkommt mit Empfehlung von Beratern oder Kunden.
Wie viel Glück und Zufall hat dazugehört, dass ihr die ersten 4 Jahre überhaupt überstanden habt, wo dann eigentlich dieser Pull-Effekt stark gefunden hat?
Schon jede Menge Glück auch, das muss man auch sagen, und sehr viel Schweiß und Tränen. Hintergrund einfach, ein Startup hat laufend Kosten, wir hatten und brauchten Mitarbeiter, am Anfang waren es 3, 4, dann ab dem zweiten Jahr ging es in Richtung 8 bis 10 Köpfe, um eben alles voranzutreiben, die Software, Vertrieb, Support, Admin gibt es ja auch in der kleinen Phase schon. Und somit hatten wir natürlich erheblich relevante Kosten. Aber die Umsätze sind noch nicht reingekommen. Und das Interessante war, es gab Monat für Monat Auftragserteilungen von Hoteliers. Das heißt, wir haben den Proof gehabt, der Kunde will das Produkt. Aber bis die Auftragserteilung in die Verrechnung ging, das dauerte sehr, sehr lange. Zum Teil in dieser schwierigen Phase auch 2 Jahre. Das heißt, wir wussten, der Kunde möchte starten, aber das Hotelprogramm hat aktuell noch nicht die Möglichkeit, sich mit Rateboard zu verbinden. Und wir sind natürlich auf eine Schnittstelle zum Hotelprogramm angewiesen. Das heißt, wir hatten eine lange Durststrecke, die wir nur mit Investoren finanzieren konnten, die an uns geglaubt haben, natürlich zum Glück.
Welche Erfahrung, die was du vor 2015 gemacht hast, hat dir geholfen, immer weiterzumachen?
Also ich habe mich schon im Studium ganz stark für das Thema Digitalisierung interessiert, auch für Startups interessiert, bin deshalb nach dem Studium in die Venture Capital Ecke gekommen. Ich war in München bei Venture Stars, ein Startup-Inkubator, der eben auch in Startups investiert, neue Ideen ausgründet aus diesem Inkubatorprogramm. Habe mir das angeschaut, habe eine Passion dafür entwickelt und da eben auch mitgenommen. Schau, es dauert einfach, bis was funktioniert. Es gibt sehr wenige Ideen, die nach 1, 2 Monaten Erfolg haben, und habe sozusagen auch vor Rateboard schon ein erstes Startup erfolgreich gegründet und verkauft. Da hatten wir diese technische Limitierung, die so lange dauert, nicht. Aber bei Rateboard hat man einfach gesehen, Monat für Monat, okay, der Kunde möchte das Produkt. Und das war extrem hilfreich. Das hat uns den Rücken gestärkt, immer weiterzumachen, weil wir eben laufend Aufträge bekommen haben und wussten, okay, wir müssen es einfach jetzt nur noch technisch fixen und so weit bringen, dass der Kunde mit uns arbeiten kann.
Woher kommt das Know-how bezüglich Pricing? Beziehungsweise wir können generell mal beleuchten, was ist Revenue Management?
Voll gerne. Revenue Management bedeutet im Prinzip, meinen Umsatz intelligenter zu managen. Ich habe in der Hotellerie eine limitierte Anzahl an Gütern, die ich verkaufen kann täglich, und das sind die Betten. Das bedeutet, ich habe keine Produktion, die nachliefert, wenn die Nachfrage steigt, sondern ich habe ein fixes Angebot, aber eine schwankende Nachfrage. Das bedeutet, ein Hotelier hat zum Beispiel 30 Zimmer und weiß, jeden Tag verfallen diese Zimmer. Die haben jeden Tag ein Verfallsdatum. Das bedeutet, wenn die leer sind oder wenn 5 Zimmer leer sind, dann war es das praktisch. Dann hast du den potenziellen Umsatz nicht verdient. Und das bedeutet natürlich, dass die Hoteliers selbst schon auf das Thema reagiert haben. Auch schon in den 70er Jahren gab es Hochsaisonen oder Mindestaufenthalte in der Hochsaison, wo man einfach wusste, da ist die Nachfrage hoch. Da kann ich einen Mindestaufenthalt von 7 Tagen setzen und einen relativ hohen Preis setzen. Revenue Management ist eigentlich die Stufe drauf. Ich optimiere live und täglich. Ich schaue mir viele Datenpunkte an und versuche eben das Beste aus dieser Limitierung rauszuholen, aus dieser Limitierung an Zimmern, und die Nachfrage, wenn sie kommt, abzuschöpfen. Das bedeutet, mit den Preisen nach oben zu gehen. Aber auch gleichzeitig, wenn die Nachfrage nicht reinkommt oder wieder erwartend schlechter ist wie prognostiziert, Kanäle zu öffnen, eventuell eben auch Preise nach unten zu senken und auf weitere Maßnahmen. Das bedeutet, Revenue Management heißt nicht nur Preis rauf, runter, sondern geht gerade jetzt im KI-Zeitalter viele, viele Schritte nach vorne, um eben den gesamten Umsatz zu optimieren und auf sehr viele kleine Stellschrauben zu achten, die zum Schluss das Jahresergebnis ausmachen.
Was sind so Schritte nach vorne bei der KI?
Schritte nach vorne sind, dass wir eigentlich jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit haben, eigentümergeführte Hotels mit Informationen auszustatten, wie es bis vor wenigen Jahren nur große Hotelketten hatten. Das bedeutet, große Hotelketten, ich spreche jetzt wirklich von den führenden Ketten wie Hilton und Marriott, die haben riesen Teams. Wir sprechen hier von hunderten Personen, die nur Datenanalysen betreiben, die nur Revenue Management machen für die Kette, Hotel für Hotel, Zimmer für Zimmer optimieren und eben darauf achten, wenn es eine Datenanomalie gibt, sofort zu handeln. Eigentümergeführte Häuser haben diese Möglichkeit natürlich nicht. Es gibt hier keine 24-7-Teams oder keine Profis. Das würde sich einfach im Budget nicht ausgehen, hier ein Team aufzusetzen, das sich nur Daten anschaut und sofort reagiert. KI ermöglicht jetzt auch eigentümergeführten kleinen Häusern, Daten mit einer Geschwindigkeit zu analysieren und Auffälligkeiten rauszufinden, bevor es zu spät ist. Und das ist eine Riesenchance für die Ferienhotellerie und für die typische Hotellerie, die Europa ausmacht. Wir wissen, 90% der Hotels in Europa sind Eigentümer geführt. Die haben keine Revenue-Teams oder Data-Teams wie Marriott. Aber mit intelligenter KI haben sie jetzt die Möglichkeit, hier Schritt zu halten.
Was bedeutet das unterm Strich? Also wie viel mehr Umsatz könnte dann am Ende des Tages dabei rauskommen?
Also was wir bei unseren Kunden sehen, wir launchen im Herbst Rateboard Next, eine neue Generation von Revenue Management für die Ferienhotellerie, die nochmal deutlich mehr Potenzial ermöglicht, die weit über Pricing hinausgeht. Und die meiner Meinung nach ermöglicht, die Umsätze sicherlich nochmal um 4-5% zu steigern, nur durch schnellere Erkenntnisse, oftmals auch mehr. Wir merken bei Kunden im operativen Stress, zum Beispiel konkretes Beispiel in der Hochsaison, werden oft Stellschrauben gesetzt, die man dann aber übersieht im operativen Alltag. Ein Beispiel davon sind Mindestaufenthalte. Hoteliers setzen am Anfang der Saison Mindestaufenthalte, zum Beispiel 4 Nächte, weil man davon ausgeht, dass an bestimmten Events die Nachfrage so hoch ist, dass ich 4 Nächte gut verkaufen kann. Die Saison ist dann schon am Laufen. Man hat keine Data- und Revenue-Teams, die darauf achten, ob das so reinkommt wie gedacht. Aber die Restriktion ist gesetzt. Das fällt dann eine Woche oder 2 Wochen zuvor auf. Hoppla, ich habe hier 4 Nächte Mindestaufenthalt gesetzt. Ich habe viel zu wenig Buchungen. Und die Nachfrage sucht eigentlich 2 bis 3 Nächte und nicht 4 Nächte. Und hier geht es dann sofort um Tausende, zigtausende Euros, die liegen bleiben, weil man natürlich schon viel potenzielle Buchungen verspielt hat, weil Gäste oft 1 Monat, 2 Monate zuvor suchen und ein Hotel mit 4 Nächten Mindestaufenthaltsbeschränkung in den Suchergebnissen gar nicht auftaucht. Das ist ein konkretes Beispiel, das wir mit Rateboard Next Schritt für Schritt lösen werden.
Beim klassischen Pricing, weil du das vorhin angesprochen hast, also man ist mal zu hoch, man ist vielleicht mal zu billig. Wie ist eigentlich dann die Preisgestaltung? Also wann weiß man, dass das jetzt der richtige Preis ist, denn was ich verlangen kann?
Also in der Preisgestaltung geht eigentlich alles um Prognosen. Das ist die Basis. Um Forecasts. Deshalb gibt es bei Rateboard ein Team, Data Science Team, das sich nur darum kümmert, unseren Forecast für unsere Kunden zu verbessern. Für KI ist der größte Hebel, relevante Daten zu bewerten. Wir haben hier einen riesen Vorteil, einen riesen Wettbewerbsvorteil. Wir haben tausende Kunden, genau in dem Zielmarkt, wo wir unterwegs sind. Und diese Benchmarks helfen uns, den Forecast immer besser zu verfeinern für eine Destination. Das bedeutet, du kannst X KI-Modelle nutzen, aber wenn die KI-Modelle nicht Daten haben, die real sind, wo man sieht, okay, in der Destination haben 30 Hotels in der ersten Septemberwoche unter 50% Auslastung, dann kann die KI damit nichts anfangen. Das heißt, wir haben die proprietären Daten, um Prognosen und Forecasts zu errechnen. Das ist die Basis. Diese Prognosen geben dann Empfehlungen für den Hotelier, mit welcher Preisgestaltung ich in den nächsten 12 bis 15 Monate reingehe. Und die werden dann 24/7 feinjustiert. Das bedeutet, die Prognose wird konstant neu berechnet, kommt die Buchungskurve wieder erwartend rein. Das heißt, kommen Woche für Woche für den gewünschten Zeitraum die Buchungen rein, wie prognostiziert. Dann hält der Forecast, kommen sie schneller rein, dann wird der Forecast neu berechnet und eventuell eben die Preisempfehlung nach oben angehoben. Kommen sie wieder erwartend nicht rein, dann gibt es auch Preisempfehlungen nach unten, um das Ergebnis nicht zu gefährden. Also das bedeutet im Prinzip 24/7, 15 Monate in die Zukunft, jeden Tag, jede Zimmerkategorie neu berechnen, optimieren und sofort rausfinden, wo muss gehandelt werden. Und das automatisieren wir mittlerweile für die meisten Kunden.
Wie verändert sich das, wenn wieder so ein Event eintritt wie Covid beispielsweise? Was passiert da?
Das sind Extrem-Events. Und man muss sagen, diese Dynamik, es gab ja nicht nur Covid, es gibt auch vermehrt Krisensituationen. Jetzt der Iran-Krieg zum Beispiel, das sind extreme Ereignisse, wo wir menschlich natürlich eingreifen. Das ist auch bei unseren Kunden mit das Wichtigste, warum sie Rateboard schätzen. Es ist ein Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Und hier gibt es dann im Prinzip Eingriffe von unserem Data Science Team, dem System zu erklären oder das System fein zu justieren, das ist jetzt kein mathematischer Case mehr, sondern hier muss der Mensch der Maschine sagen oder die Maschine steuern, was hier los ist, weil zum Beispiel aus den Golfstaaten keine Buchungen mehr reinkommen. Das muss man menschlich verstehen. Soweit ist die Technik noch nicht, wird auch dahin kommen und das System fein justieren. Und da muss dann der Mensch reagieren und Hoteliers, die zum Beispiel im Sommer viele Gäste von den Golfstaaten hatten, mussten sich natürlich hier neu orientieren und schauen, so schnell wie möglich neue Gäste und neue Märkte zu aktivieren.
Hättest du dir jemals gedacht, dass sich RateBots so weiterentwickelt? Also wenn du jetzt über 10 Jahre bestehen, ich glaube 11 Jahre sind es jetzt, oder?
Also wir haben schon eine mega Marktchance gesehen, einfach weil es tausende potenzielle Kunden gibt, gerade im Kernmarkt, also nur schon im Alpenraum, unterschätzen viele das Marktpotenzial, wie viele tausende Hotels wir nur in den starken Tourismusdestinationen Südtirol, Tirol, Salzburger Land, Graubünden und so weiter haben. Also das sind tausende potenzielle Kunden. Wir haben aber damals wohl nicht gedacht, dass so viel Nachfrage kommt, und das Potenzial, das ich heute sehe, ist um ein Vielfaches größer wie zum Start. Also ich glaube, das, was sich jetzt für uns auftut, daran dachten wir nicht. Also da gibt es noch sehr, sehr viel Platz.
Wäre dann auch geplant, dass es noch ein zusätzliches Produkt neben Revenue Management, also alles, was Revenue Management Next auch betrifft, dass es noch ein zusätzliches Produkt gibt und sich noch weiter zu diversifizieren?
Richtig. Ich würde sagen, dieser KI Revenue Manager, den wir im Oktober launchen werden, man kann es fast als zusätzliches Produkt sehen. Und es wäre auch vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen, ein Produkt dieser Art rauszubringen, wo ich wirklich dem Kunden sagen kann, du hast einen digitalen Revenue Manager im Haus, früher nur leistbar für große Ketten, jetzt für jedes eigentümergeführte Haus, der auf einer Qualität Sparring-Partner für die Hoteliers wird, wie sicherlich vor einigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Und ich kann mir vorstellen, das ist in vielen, vielen Branchen der Fall. Die Geschwindigkeit, wie sich KI-Modelle entwickelt haben, ist astronomisch. Da, glaube ich, wird jeder unterschreiben. Und jetzt ist man auf einem Level, wo man wirklich KI anwendbar machen kann für eigentümergeführte Hotels.
Welches Hotel gewinnt dann unter Anführungsstrichen? Weil, wie du gesagt hast, oder, dann hat man zum Beispiel diese Restriktion mit 4 Tagen, aber die Leute wollen eigentlich 2 Tage. Sie buchen ja trotzdem irgendwo, höchstwahrscheinlich, wo es 2 Tage gibt. Wenn jetzt jeder euren Revenue Manager verwendet, wer gewinnt dann am Ende des Tages? Weil irgendwo fehlen ja dann die Gäste, oder? Also irgendwo buchen die Gäste, aber es kommen ja nicht mehr Gäste auf den Markt, wenn man so möchte.
Also ich glaube im Prinzip verlieren werden Hoteliers, die mit der Technologie nicht mitgehen. Das war in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon immer so. Die Hotellerie ist sehr stark technologiegetrieben, deutlich technologiegetriebener wie vielleicht viele andere Branchen, wie zum Beispiel Handwerk oder Produktion zum Teil, weil eben der Konsument, der Gast online bucht, weil Portale extremen Innovationsdruck reinbringen, wie eben Booking und Co. Und ich sehe es auch in diesem KI-Bereich ähnlich, wie es bei vielen Innovationen in der Hotellerie war. Wenn man sich anschaut, damals haben Hoteliers gewonnen, die relativ schnell eine professionelle Website haben. Und natürlich gab es Unternehmer mit der Meinung, ich brauche das nicht, die Gäste kommen sowieso. Die waren dann im Rückstand. Und dieser Rückstand wird immer schwerer aufzuholen, weil die Geschwindigkeit immer höher wird. Und KI katapultiert das Thema nochmal nach oben. Das heißt, die Geschwindigkeit wird noch höher werden. Und ich glaube, wer nicht mitgeht, ist eben relativ schnell im Rückstand. Und ich finde es auch wichtig, dass der Unternehmer selbst versteht, okay, wie funktionieren die Modelle. Das muss man nicht im Detail verstehen. Aber ich glaube, es ist schon kriegsentscheidend zu verstehen, wo die Technik jetzt hingeht.
Wann hast du das Gefühl für dich, dass es zu schnell geht und dass du vielleicht nicht mehr Schritt halten kannst?
Ganz schwierige Frage. Wir tun das Beste. Wir experimentieren mit allen Innovationen am Markt umgehend, um hier zu verstehen, kann das spannend sein, kann das nicht spannend sein. Wir investieren hier bewusst und warten nicht erst, bis ein Trend am Markt angekommen ist. Dann ist es halt schon spät als IT-Firma. Sondern schauen uns alles sofort an, investieren hier Zeit. Und ich glaube, das ist der beste Weg, eben konkret neue Technologien, Innovationen sofort selbst zu testen, auf alle relevanten Konferenzen zu gehen in dem Bereich und die Themen ernst zu nehmen. Und keine potenzielle Innovation vielleicht ins Lächerliche zu ziehen oder zu unterschätzen. Da ist die Geschwindigkeit viel zu hoch.
Wie geht's dir jetzt eigentlich in deiner aktuellen Rolle? Ihr habt ja einen Exit gehabt mit der Zuchetti-Gruppe. Du bist nach wie vor da geblieben. Du hast ja verschiedene Seiten gesehen. Du hast, wie du gesagt hast, die München ja auch sozusagen die Investorenseite unter Anführungsstrichen gesehen. Du hast den ersten Exit miterlebt, wo du dann nicht mehr dabei warst. Wie geht's dir jetzt mit der Rolle, dass eigentlich das, was du mit aufgebaut hast über Jahre, ich glaube, der Exit war 2022, kann das sein?
2020. Genau.
Wie geht's dir damit?
Also Zucchetti ist mittlerweile Top 3 weltweit im Hoteltech-Markt. Da hat sich in den letzten 10 Jahren in dieser Gruppe extrem viel getan in diesem Bereich. Zucchetti ist einer der größten IT-Player in Europa. Wir verstehen uns menschlich extrem gut. Und die Gruppe steht im Prinzip für viele Lösungen, die Needs der Hoteliers abdecken und für keine generalistische Gesamtlösung. Sondern man möchte wirklich wie im Puzzle schauen, dass der Tech-Stack zum Hotelier passt. Ob das jetzt eine Kette mit 50 Stadthotels ist oder eben ein Ferienhotel mit 10 Zimmern, liefert man dementsprechend die maßgeschneiderte Softwarelösung. Und ich finde es extrem spannend und natürlich das Wachstumspotenzial, in dem wir stecken, ist unbeschreiblich groß. In diesem Zucchetti-Portfolio mit dabei zu sein. Also das Potenzial hast du natürlich als kleine oder eigentümergeführte Firma nicht. Und deshalb finde ich es extrem spannend. Auch international passiert extrem viel bei Zucchetti. Und für uns ist das eine mega Chance und für mich eine ganz, ganz spannende Reise, die ich so in der Form natürlich nicht erleben könnte, jetzt auch Hotels zum Beispiel in den USA mit Railboard auszustatten.
Denkst du noch, dass es ein Startup ist, obwohl es einen Exit gab? Also gibt es noch diesen Startup-Spirit im Unternehmen?
Ich sehe uns nicht mehr als Startup. Das sind wir sicherlich nicht mehr. Da sind wir zu groß und mittlerweile auch zu strukturiert. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Firma. Die Firma muss ihren Weg gehen, braucht Strukturen in der Größe mit so vielen Kunden. Aber der Spirit ist definitiv geblieben. Und das freut mich sehr. Also wir haben ein extrem motiviertes, cooles Team, das im Prinzip die letzte Meile geht. Und deshalb macht es auch extrem Spaß, muss man sagen. Und was jetzt extrem Spaß. Es ist zu sehen, wie sich Personen entwickeln im Unternehmen. Das hast du in den ersten Startup-Jahren auch nicht, wo du miterleben kannst, wie Personen vor 4, 5 Jahren gestartet sind bei uns und jetzt in ganz einer anderen Liga spielen und sich weiterentwickelt haben. Und das macht extrem Spaß, das auch mitzuerleben und zu sehen und die Personen zu entwickeln, zu challengen. Und ist eine sehr, sehr große Freude.
In welchem Bereich hast du dich am meisten weiterentwickelt in der Zeit? Weil jetzt, also von der Außenperspektive, du redest über Daten, hast ja auch die technische Perspektive. Am Anfang war ja das höchstwahrscheinlich einfach auch nicht da. Also abgesehen von diesem Wissensschatz, den du dir angeeignet hast, wie denkst du, hast du dich weiterentwickelt?
Ich glaube, jetzt ist sicherlich eine gewisse Erfahrung mittlerweile da, die du nicht erlernen kannst oder nicht kaufen kannst, die eine gewisse Ruhe auch reinbringt, wenn was aufflackert, weil du verschiedene Cases eben schon 1, 2 Mal gesehen hast und ob das schwierige Situationen mit Kunden sind, mit Konkurrenten, mit Partnern, mit Mitarbeitern, hast du jetzt eine gewisse Ruhe und eine gewisse Routine und dich bringt nichts mehr so schnell, ich sage mal, aus dem Häuschen. Und ich glaube, das ist schon die größte Weiterentwicklung.
3 Fragen habe ich noch an dich, Matthias. Wenn du nochmals jetzt ein neues Unternehmen bauen würdest, was wäre das? Also in welchem Bereich?
Ich finde den gesamten Bereich rund um Cybersecurity extrem spannend. Ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren Marktchancen geben. Gerade auch wieder bei kleinen mittelständischen Unternehmen. Ich glaube, das ist ein spannender Markt. Und ich finde natürlich alles im Bereich KI extrem spannend. Und die KI sozusagen in Unternehmen reinzubringen, anwenderfreundlich reinzubringen, wird meiner Meinung nach ein Riesenmarkt, eine Riesenmarktchance in den nächsten Jahren sein.
Wie denkst du, entwickelt sich die Hotellerie in den nächsten Jahren weiter?
Ich glaube, die Hotellerie wird im Alpenraum, wo wir natürlich sehr, sehr viele Kunden haben, deutlich dynamischer nochmals. Sie ist jetzt schon viel dynamischer wie früher. Es gibt nicht mehr diese klassische Saisonslogik. Es gibt auch nicht mehr diese klassischen Stammgäste, die aus demselben Land kommen oder sogar aus derselben Stadt und jedes Jahr kommen. Es wird herausfordernder deshalb. Ich glaube, die Hotellerie funktioniert nicht mehr mit Standardprodukten, sondern muss wirklich im Prinzip Marken bilden, USPs bilden, Zielgruppen ganz gezielt ansprechen. Und auch dahinter stehen authentisch. Und ich glaube, das klassische Standardprodukt wird sich immer schwerer tun, auch im Bereich Preisdurchsetzung.
Spannend. Wird sich zeigen. Also da bin ich sehr gespannt, aber
voll.
Ja. Und die letzte Frage, Matthias, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Ja, ich bin gespannt auf die nächsten Jahre. Ich freue mich schon sehr, sehr stark, wie unsere Kunden ab Oktober KI operativ anwenden können. Ich glaube, wir sind hier wiederum Pionier, der anwenderfreundliche KI mit Oktober in tausende Betriebe reinbringt. Das erste Feedback ist extrem positiv von Beta-Testern und von ersten Kunden. Und deshalb ist das aktuell im Prinzip das mein täglich Brot, das mich am meisten beschäftigt natürlich. Da bringen wir ein neues, sehr spannendes Produkt in die Hotellerie. Und ich freue mich wirklich schon auf Feedback dazu.
Was mich am Ende jetzt noch interessieren würde, und dann bin ich gespannt, was du sagst, welche Daten schaust du dir eigentlich am liebsten an?
Ich schaue mir wahrscheinlich von unserer Seite dieselben Daten an, wie es ein Hotelier bei seinen macht. Ich schaue mir an, wie viele Kunden haben wir live, Stand Monat für Monat, wie viele gewinnen wir dazu. Wo gibt es kritische Fälle? Wie hoch ist unser MRA? Was ist das monatliche Lizenzvolumen? Wie schaut's kostentechnisch aus? Und gleichzeitig schaue ich mir natürlich an, wie läuft's im Tourismus? Weil in dem Markt sind wir unterwegs. Schaue mir Reports an, um zu verstehen, okay, wie ist eigentlich die Gesamtsituation in unseren Märkten? Das sind so die Daten, mit denen ich mich beschäftige. Wie ist die Stimmungslage der Hoteliers? Und was ich verstärkt mache, seit rund einem Jahr, wo früher wenig Zeit blieb und jetzt deutlich mehr Zeit reinfließen soll, sind persönliche Gespräche mit den Kunden, um wirklich zu verstehen, was müssen wir im Produkt ausbauen, wie geht's dem Kunden, wie geht's dem Markt. Und das sehe ich als oberste Priorität, nicht den Zugang zum Kunden zu verlieren und in Dashboards zu landen, sondern eben diese persönlichen Face-to-Face-Gespräche, wo ich mich mit dem Kunden einfach auf einen Kaffee treffe und ganz offen frage, wie es ihnen mit Rateboard geht und wie es ihnen im Arbeitsalltag geht. Und da kommen dann natürlich die neuen Ideen auf für unsere Produktentwicklung und für unsere Services, die wir anbieten.
Ja, das Ohr am Kunden zu haben, ist eins der wichtigsten Dinge wahrscheinlich.
Ja, genau.
Cool. Dann bin ich gespannt, wie es mit dem Launch dann ist im Herbst. Vielen Dank für das Gespräch, Matthias, und ich hoffe, wir hören uns einmal wieder.
Vielen Dank.